Herzlich willkommen zum Empfehlenswerk. Ein weiteres Gespräch mit einem weiteren anderen Gesprächspartner. Heute sitze ich hier mit Tillmann und es wird musikalisch. Hallo Tillmann, über was reden wir denn heute?
Ja, hallo Robert. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt, worüber ich rede. Aber wir haben vor, über einen Satz aus einer Cello-Suite von Bach zu sprechen.
Sehr schön. Ja, was man vielleicht dazu sagen kann, Tillmann ist mein Vater. Also heute eine familiäre Podcast-Folge sozusagen. Was machst du sonst so den lieben langen Tag? Was gibt's über dich so zu wissen?
Ja, das ist tatsächlich für diesen Satz, über den wir sprechen, sogar sehr relevant. Ich bin nämlich Mediator, also Vermittler in Konflikten, und der Schwerpunkt meiner Tätigkeit sind Konflikte in Unternehmen, wo ich vermittle, mediere. Aber es kommt auch vor, dass ich zwischen Eheleuten mediere, und der Satz, den ich gleich reden werde, der kann eigentlich als Konflikt zwischen zwei Eheleuten verstanden werden.
Okay, sehr schön. Und du bist nämlich auch sehr leidenschaftlicher Cellist. So in deiner Freizeit kann man das sagen, dass es, glaube ich, einen großen Teil so deiner Freizeitbeschäftigung ausmacht, oder?
Ja, also ist es so, dass ich Cello spiele, seitdem ich 8 Jahre alt bin, und nachdem ich dann meine Söhnchen so weit hochgezogen habe, dass man sich nicht so intensiv mehr so kümmern musste, also vor ungefähr 8 Jahren, habe ich mich entschlossen, das Cello wiederzubeleben. Und das Cello ist ein sehr, sehr menschenfreundliches Instrument, was das auch zulässt, dass man noch im höheren Alter noch spielt. Es ist nämlich so, dass ich mich im Prinzip so hinsetzen kann, wie ich normalerweise sitze. Und das ist dann schon fast die richtige Cello-Haltung. Anders als bei der Geige, wo man sich verdreht, oder bei Blasinstrumenten, wo man ja quasi außer Atem kommt, wenn man das zu lange hat, ist das Cello eigentlich so, dass man eigentlich nur seine Arme zu heben braucht und dann geht's los.
Hast du damals das Cello dir eigentlich selber ausgesucht, oder wurde das mehr so von deinen Eltern wiederum damals dir nahegelegt, das Instrument zu nehmen?
Also das ist, ich glaube, die Erinnerung, meine Erinnerung ist, dass ich mal ein schönes Konzert mit Harfe und Cello gesehen habe, gehört habe, und dass ich da mich für das Cello interessiert habe. Verrückterweise passt das aber hervorragend auch in den Plan meiner Eltern, weil meine beiden Schwestern schon Geige und Klavier spielten, und da passt natürlich das Cello als Trio wunderbar dazu. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich meine Entscheidung war. Aber ich muss sagen, ich habe sie nie bereut. Was beim Cello auch sehr schön ist, man sagt, es ist das Instrument, was am dichtesten am menschlichen, an der menschlichen Sprache dran ist tatsächlich. Also der untere Ton ist hier das C hier. Ich habe hier ein Cello dabei. Also ein guter Bass kommt bis zum C runter, und dann oben rauf bis zum obersten Ton ist man dann im Bereich, also oberste Seite ist man dann beim Bereich des Tenors. Und dann rauf, also man hat im Grunde die gesamte menschliche Stimme auf dem Cello drauf, und man kann mit dem Cello sprechen, würde ich sagen.
Also sozusagen von der Tonhöhe entspricht das ungefähr dem menschlichen.
Genau.
Ja, interessant. Genau, jetzt haben wir es gerade schon gehört. Eine der schönen Extras für diese Podcast-Folge ist eben, wenn wir über ein Cello-Stück sprechen und du Cello spielst, dass wir hier auch einige Dinge zu hören bekommen, dass du ein bisschen was vorspielen kannst. Ja. Bevor wir ein bisschen anfangen, in das Stück, über das wir reden wollen, einzusteigen, vielleicht magst du noch was zu deinem Cello sagen. Das ist ja jetzt auch kein ganz normales Cello, wie man üblicherweise heutzutage in Orchestern finden würde, sondern was genau ist daran jetzt das Besondere?
Also es ist ein Barock-Cello, und die Barock-Celli, die sind vom Klang her erstmal leiser als die modernen Celli. Es sind Damensaiten drauf statt Stahlseiten, ist also etwas näselnder. Ich spiele vielleicht mal die oberen Töne, wo man das, die oberen Saiten. Ist also ein eher weicherer Klang als das normale Cello, und es ist einfach leichter gebaut insgesamt. Und dieses Cello, was ich hier habe, ist ungefähr 1650 gebaut, ist natürlich inzwischen auch repariert worden, aber die größeren Teile von 1650. Und ist dadurch tatsächlich älter als Bach. Also Bach ist ja 1685 geboren und 1750 gestorben. Man kann sich also vorstellen, dass wahrscheinlich dieses Cello quasi sein Leben lang schon mit Bach zu tun hatte. Oder ja, also wirklich ein altes Instrument ist, ja.
Das ist eine schöne Vorstellung.
Ja, und es ist auch, schön. Also ich habe es mir dadurch leisten können, dass ich einen Teil meines Erbes meiner Eltern da reingesteckt habe. Ich verdanke meinen Eltern sehr viel, dass ich da Musik machen kann, dass sie mir das ermöglicht haben, und das ist eine sehr schöne Erinnerung daran.
Schön. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer sagen, über welches Stück wir eigentlich reden. Ich glaube, ganz genau haben wir es noch nicht gesagt. Es gibt von Bach, wenn ich richtig liege, 6 Cello-Suiten, richtig? Und du hast jetzt eine davon ausgewählt, über die wir heute reden wollen. Das ist die fünfte, richtig?
Genau, die fünfte Suite. Und die ist sehr ungewöhnlich darin, dass man, um sie spielen zu können, das Cello anders stimmen muss. Also normalerweise sind die Saiten in Quinten und die unteren beiden, unteren drei Saiten sind auch in Quinten nach wie vor. Die C- und die G-Saite und dann haben wir die G- und die D-Saite. Quinten und jetzt würde normalerweise die oberste Ton A sein, sodass man die Quinte DA hat. Aber hier für dieses Stück wird die obere Saite runtergestimmt um einen Ton auf G, sodass man da eine Quart hat. Und das bewirkt, dass man zweimal den Ton G auf diesem Cello hat. Das ist natürlich für die Resonanz unglaublich gut. Das heißt, das hat besonders schönen, warmen Klang, auch weil es oben nicht ganz so hoch ist, einen sehr, sehr warmen Klang. Und ich finde, also dadurch schwingt es besonders schön, hat aber auch ein bisschen was Wehmütigeres. Also dadurch, dass dieses helle A runtergedimmt ist, ist von vornherein so ein bisschen die Stimmung ein bisschen, ich würde sagen, gedämpfter, kann man sagen. Einerseits gedämpfter, andererseits schwingt es mehr. Also ein bisschen paradox vielleicht.
Mhm. Vielleicht wollen wir noch kurz erklären. Ich habe so ein bisschen den Plan, das vielleicht so zu machen, dass wir ein paar Begriffe, die Leuten, die sich nicht so viel mit Musik beschäftigen, ganz grob erklären. Also bei Quinten, das bedeutet, wie groß der Abstand zwischen den Tönen ist.
Genau,
also praktisch Quint wäre der fünfte.
Also genau. 1, 2, 3, 4, 5, das ist ein Quint.
Genau, das heißt, man hätte diesen Fünferabstand normalerweise zwischen jeder Seite, vier Seiten auf dem Cello. Und in dem Fall haben wir jetzt nur vier, also 1:4, also drei Töne Abstand, wenn man so möchte, von dem zweithöchsten zum höchsten.
Das ist praktisch wie die Feuerwehr, ne? Die Quart ist die Feuerwehr.
Sehr schön, ja. Genau. Das heißt, wir wollen hier natürlich auch ein bisschen über das Stück mehr im Detail reden, aber ich hoffe mal, dass wir das so machen können, dass es jetzt nicht zu sehr in Fachchinesisch abdriftet, sodass man da irgendwie, wenn man nicht selber sich viel damit beschäftigt, gar nicht mehr mitkommt.
Ich werde nur Fachplattdeutsch verwenden.
Fachplattdeutsch, ja. Das ist dann vielleicht regional unterschiedlich, ob man das versteht oder nicht. Okay, das heißt, wir haben diese Cello-Suite. Eine Suite ist ja erstmal ganz allgemein gesagt, würde ich jetzt so als jemand, der sich nicht besonders viel mit Barock und Klassik beschäftigt, das Charakteristische, dass es ein Solostück ist, oder? Oder ist das nicht allgemein so?
Es gibt auch Orchester-Suiten tatsächlich. Die eigentliche Idee der Suite ist, dass es eine Abfolge von Tänzen ist, die auch sich irgendwann mal sehr ähnlich sind. Also das Stück, was wir uns anschauen werden, ist das erste Satz, das Präludium, das Vorspiel sozusagen. Dann kommt eine Allemande, die werden wir ja nicht bearbeiten, aber Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte und Gigue. Und das sind alles Tänze, höfische Tänze, die man damals getanzt hat, die übrigens in ihrem Rhythmus, das hat man erforscht, sehr stark mit Lateinamerika, also mit den Kolonien damals und mit Afrika verbunden sind. Also viel der Rhythmik, die man hier findet, ist tatsächlich, vermutet man, aus Afrika. Und diese höfischen Tänze, die wurden eben in einer Suite, in einer Reihe hintereinander geschaltet. Und bei Bach sind eben alle 6 Suiten exakt genauso aufgebaut. Eben Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte und Gigue.
Naja, okay. Das heißt tatsächlich auch zu diesem verhältnismäßig frühen Entstehenszeitpunkt war da dieser irgendwie schon die Verbindung zu Übersee oder zu Afrika, dass das da nach Europa zurückgeschwappt ist.
Genau, das war ja, also geschrieben wurden die in Köthen, das war glaube ich 1812 war das, 1712, ja ungefähr, glaube ich, hat Bach die geschrieben, 1712, 1713. Und das war ja schon 200 Jahre nach Entdeckung der neuen Welt. Und tatsächlich, also es gibt einen Musiker mit polnisch-italienischem Ursprung, dessen Familie lange Zeit in Argentinien gelebt hat und der jetzt zurück in Europa ist und der diese Verbindung erforscht hat. Und zum Beispiel entdeckt hat, dass das, was wir hier an Barockmusik machen, in Lateinamerika in der Volksmusik sich erhalten hat und also manches von dem, was man heute in der Barockmusik hier in Deutschland macht oder in Europa, fußt auch auf Forschung, was man dann in Argentinien heute immer noch macht. Also so eine lebendige Tradition, kann man sagen, in Argentinien von dem, was man vielleicht früher mal als Barockmusik bezeichnet hat. Also in der Volksmusik, muss man dazu sagen, ja.
Spannend, ja. Also man muss ja auch sagen, Bach hat ja wirklich auch weitreichend Musiker beeinflusst, weit über jetzt die klassische Welt hinaus, also mir kommt da in den Sinn, dass ich mal gehört habe, dass zum Beispiel Paul McCartney für Blackbird, eines der ganz bekannten Beatles-Lieder, einer der bekannten Balladen, auch von einem Bach-Stück inspiriert war. Ja. Also schon faszinierend, wie tief das dann wiederum zurückgeht, wenn wir dann jetzt hören, dass das wiederum aus Südamerika oder Afrika...
Also mit beeinflusst wurde, da gab es Beziehungen dazwischen. Ja. Und also genau wie du sagst, wird Bach als Composers Composer bezeichnet. Er ist der Komponist der Komponisten. Also es gibt eigentlich kaum einen Komponisten, der nicht sagen würde, Bach ist der größte aller Komponisten tatsächlich. Wenn man so allgemein so die Hitliste der Klassik sieht, dann würde man sagen, Mozart wahrscheinlich an erster Stelle, Beethoven, Bach ungefähr an gleicher Stelle. Für die meisten Komponisten ist Bach eigentlich der große Beeinflusser. Und der hat eben tatsächlich damals im Barock schon erstaunlich moderne Klänge genutzt, die man dann oft erst Ende des 19. Jahrhunderts und 20. Jahrhundert dann wieder genutzt hat. Der war also wirklich total Avantgarde. Es gibt auch Berichte von seiner ersten Anstellung in Arnstadt als Organist, da war er 20 Jahre alt, dass die Kirchengemeinde ganz empört war, was für wilde Klänge er verbreitet hat. Also da gab es richtig einen Konflikt, ein Schreiben, wo er dann zitiert wurde vor dem Kirchenrat und dafür verantworten musste, was für wilde Klänge er komponiert hat.
Also modern im Sinne von nicht immer nur den Harmoniken folgen oder
genau,
was, den
Harmonien folgen. Genau, also ich habe hier zum Beispiel aus dem ersten Satz im zweiten Takt kommt ein Klang, wenn man den alleine hört und man würde fragen, wo kommt das vor, in welcher Musik, ich spiele mal eben. Ja, das ist Bach, ne? Denkt man nicht, aber das ist natürlich so, wie Bach es verpackt. Ich spiele vielleicht mal die beiden Takte, dann merkt man, wie Bach das macht. Ja, da ist er drin. Also, so wie Bach es verpackt, ist es tatsächlich, kann man es wunderbar hören, aber tatsächlich hat er Harmonien drin, die wirklich irre sind. Und besonders stark, wer das mal verfolgen will, die Johannespassion, die ersten 2, 3, 4 Minuten, wenn man da genau hinhört, also dieses Passion, Jesus stirbt, ja, dieser Auftakt, das ist voller Dissonanzen, das ist total irre. Also, und das ist hier nur ein Beispiel dafür.
Nicht schlecht, ein Ausdrucksmittel, um ja, starke Emotionen
genau, auch ganz stark.
Zu zeigen, und darzustellen. Jetzt sind wir schon halb im Stück drin, ist auch gar nicht schlimm. Trotzdem möchte ich vorher dich noch fragen, erinnerst du dich noch, wann du das erste Mal das Stück gehört hast, beziehungsweise vielleicht, wenn nicht das, wann du das erste Mal gespielt hast? Das ist ja bei dir auch beides, dass es sowohl ums Hören als auch ums selber Spielen geht.
Also gehört habe ich, glaube ich, zum ersten Mal die sehr berühmte Aufnahme von Pablo Casals, von diesen Bach-Suiten. Pablo Casals war ja ein spanischer Cellist, der im spanischen Bürgerkrieg emigriert ist, weil er eben mit Franco nicht einverstanden war und auch gefährdet war. Und der hat tatsächlich, in einer Bibliothek, in einem Buchladen in Paris war es, glaube ich, diese Noten entdeckt. Die waren bis dahin vergessen worden. Man hat vielleicht gedacht, das sind nur einfache Etüden, Übungsstücke. Und im Grunde war es Pablo Casals, den man so als den Vater des modernen Cellospiels bezeichnen kann. Der hat die entdeckt und hat die aufbereitet und da gibt es so eine Schallplattenaufnahme und die habe ich, das muss so um 1975 sein, also da habe ich die zum ersten Mal gehört.
Okay, also schon viele Jahrzehnte, mehrere Jahrzehnte, die ich das begleitet.
Ja.
Und dann hast du irgendwann auch angefangen, sie selber zu spielen?
Genau, das war ungefähr 5 Jahre später, 1980, und man muss dazu sagen, das Tolle ist, dass eben zu Bachs Zeiten die Cellotechnik noch nicht so sehr weit war und obwohl das gewissermaßen eine von den großen Werken von Bach ist das tatsächlich auch für Laien wie mich irgendwie doch halbwegs spielbar. Das ist also durchaus herausfordernd für mich, aber eigentlich technisch gesehen für einen Profi ist das eigentlich gar keine Herausforderung. Und trotzdem ist es so, dass es viele Profis gibt, die über Jahrzehnte daran üben und der sehr bekannte Cellist Yo-Yo Ma hat allein 3 Aufnahmen davon gemacht. Also das ist ein sehr tiefes Werk, was man sehr, sehr unterschiedlich auch interpretieren kann.
Und war es damals schon, als du es das erste Mal oder die ersten Male gespielt hast, schon direkt was, wo du gesagt hast, oh krass, besonders? Oder hat sich das mit der Zeit entwickelt, dass es irgendwie ein Stück ist, was für dich eine besondere Bedeutung hat, dass du besonders gerne spielst?
Also ich fand das Klang von Anfang an sehr schön, gerade so dieser erste Suite, die ich da am Anfang gespielt habe, die ist auch recht gefällig und ist leicht zu spielen. Die 5. Suite habe ich eigentlich nie in meiner Schulzeit gespielt, die ist viel, viel schwieriger. Und ich habe dann, als ich dann im Studium mal ein halbes Jahr in Paris war, mein Cello mitgenommen und habe da eigentlich sehr, sehr regelmäßig fast jeden Tag da gespielt, bis dann meine meine Nachbarn auf dem Gang sich beschwert haben, was ich denn die ganze Zeit für scheiß Musik höre. Und als ich denen erzählt habe, ich selber spiele, da haben sie sich umso mehr gewundert, was der Quatsch denn soll. Sie wollten lernen. Also im Grunde genommen ist wirklich die Bach-Suite wahrscheinlich, oder die Suiten, das, was ich am meisten in meinem Leben gespielt habe, tatsächlich, ja.
Verändert sich das mit der Zeit? Also nimmst du sie heute anders wahr? Kannst du das an bestimmten Punkten festmachen?
Ja, ich finde sie tatsächlich viel, viel interessanter heute noch als früher. Also ich habe früher war es eben ja was man so übt. Und wenn man auf den ersten Blick, wenn man sie hört, ich finde, sie sind auch, es gibt viel Musik, die irgendwie gefälliger und spektakulärer ist. Man hat ja hier nur ein Instrument und sich auf ein Instrument allein einzulassen, ist ja auch nicht so leicht, als wenn man ein Orchester oder ein Klavier mit vielen Stimmen hat. Also ich würde sagen, ich finde es tatsächlich immer schöner, weil ich es auch immer mehr verstehe und mir immer mehr dabei auch vorstelle, würde ich sagen, ja.
Was genau meinst du mit dabei vorstellen?
Naja, zum Beispiel diesen Satz, den wir jetzt uns mal anschauen werden, den kann man wirklich verstehen. Der hat zwei Teile, einen langsamen Teil und dann einen schnelleren Teil. Den langsamen Teil, den verstehe ich als das Leid eines Menschen, der alleine ist, würde ich sagen. Da ist jemand allein und auf der Suche, so empfinde ich das, was da passiert. Und dann gibt es einen Stopp und der Mensch findet einen zweiten Mensch. Und dann fangen die beiden an, sich zu unterhalten. Und wie es so ist, ist es sofort ein Konflikt. Und und das ist jetzt nicht exotisch Tillmanns Auffassung, also jetzt nicht vielleicht genau die Interpretation exakt diese, aber dass überhaupt gewissermaßen in dem Werk von Bach sich Menschen unterhalten, das ist sehr allgemein so tatsächlich gedacht. Und Bach komponiert eben polyphon, das heißt, polyphon bedeutet, dass es mehrere Stimmen gibt, mindestens zwei mehrere Stimmen, die übereinander sich lagern. Moderne Kompositionen sind eigentlich so, es gibt eine Liedstimme und die wird begleitet mit welchen Akkorden. Das ist eben nicht, das ist monophon gewissermaßen. Und polyphon heißt, mehrere Stimmen werden verflochten. Und das ist natürlich auf dem Cello sehr spannend, weil normalerweise es nicht so einfach ist, mehrere Stimmen auf einem Seiteninstrument zu spielen mit Bogen. Aber das werden wir gleich mal sehen, wie Bach das hinkriegt.
Ja, spannend. Bin ich gespannt drauf. Du hast ein bisschen was vorbereitet, dass du dir ein bisschen was überlegt hast, was du vielleicht anspielen möchtest. Wollen wir da direkt einsteigen oder wollen wir vorher noch ein bisschen allgemein drüber reden, was für dich das Stück so besonders macht? Wie hättest du es gerne?
Ja, ich glaube, wir haben da schon einleitend schon eine Menge gesagt. Ich glaube, ich könnte da tatsächlich gleich einsteigen.
Ja, gerne.
Ich würde tatsächlich am liebsten einfach mal diesen langsamen Teil, den ich so erlebe, als da ist ein Mensch so ein bisschen auf der Suche in seinem Leben nach jemand anderem so, spiele ihn einfach mal. Und was zum Beispiel sehr schön ist, ich finde, wie ich darauf komme, schon ganz früh hat das so was wehmütig Orientalisches. Also wenn es hier so anfängt. Ja, das ist so dieser Anfang, dieses Orientalische. Genau, und das andere Besondere dabei ist, also dieses Polyphone, im Grunde genommen kann man sagen, die gesamten 10 Takte circa, gibt es eigentlich einen Orgelpunkt, einen Ton, den man eigentlich durchsehen könnte. Das ist das tiefe C hier. Könnte man eigentlich die ganze Zeit mitsingen. Wie macht man das, wenn man das eben nicht kann, weil man oben was anderes spielt? Es kommt immer wieder. Also dieses Ding wird immer wieder auftauchen und ist gewissermaßen, das muss man im Ohr behalten, um zu verstehen, was da gespielt wird. Also einer von den faszinierenden Möglichkeiten, wie Bach Polyphonie in einem Instrument integriert. Mhm. Ich spiele einfach mal bis zu diesem Stopp, wo es dann in den schnellen Satz übergeht. Ist das okay?
Sehr gerne.
Ja, okay. Ich muss dazu sagen, ich bin ja also kein Profi und ich hoffe, es gefällt. Einfach sich vorstellen, ein Mensch, der auf der Suche ist.
Thank you.
Ja, das war so der langsame Teil und der hört auf. Da nutzt Bach tatsächlich diese Stimmung. Also da habe ich gar keine Saite mehr, gar keinen Finger mehr auf der Saite, sondern sozusagen die drei obersten Saiten ergeben genau diesen Akkord. Man kann sagen, so, das ist gewissermaßen die Erlösung, die Erfüllung der Sehnsucht. Man kann sich vorstellen, da treffen sich die beiden Menschen sozusagen, die Einsamkeit hört auf und damit fängt das Drama an. Man kann sich vorstellen, was jetzt passiert ist, dass dort zwei miteinander sprechen. Man kann das verstehen als ich will und ich nicht, gib doch endlich nach, so grad nicht. Also das ist das, was ja. Bach macht. Also die ja. Polyphonie entsteht dadurch, dass im Grunde die Stimmen, die eigentlich übereinander lagern, nacheinander kommen. Das ist ja auch beim ordentlichen Gespräch, ist das ja auch so. Und ich spiele einfach mal. Und das Faszinierende ist, das ist eigentlich alles, das gesamte musikalische Material sind tatsächlich diese fünf Noten. Das ist alles. Und daraus macht Bach ein Stück von, ich weiß nicht, wie viel das sind, 3, 4, 5 Minuten. Und dafür ist Bach auch berühmt, wenn nicht gar verschrien, dass er die Gabe hat, aus ganz wenig Material ein endlos langes Stück zu machen, wo sich eigentlich nichts wiederholt, kann man sagen, oder kaum was wiederholt. Und was irgendwie interessant ist, und das Interessante ist, seine Briefe sind genauso, hat mein Biograf geschrieben, seine Briefe an irgendwelche Obrigkeiten, mit denen er Konflikte hatte, waren unendlich geschraubt, lang und so weiter. Und im Brief ist das quälend und unglaublich ätzend. In der Musik ist das ja einfach eine Gabe von Bach, dass er mit ganz wenig aus ganz wenig ganz viel macht. Und ich werde das mal zeigen, wie dieses Motiv hier, ich will, praktisch in den nächsten Takten auf ganz verschiedenen Orten wiederkommt. Das ist also an ja. ganz vielen Stellen kommt das wieder. Und ich, ja. ich spiele einfach mal den Dialog, okay?
Ja.
Okay. Diese ganzen Sechzehntel, diese ganzen Läufe, das klingt irgendwie wichtig, ist aber total unwichtig. Die sind eigentlich nur dazu da, damit gewissermaßen die Stimmung transponiert wird, damit dasselbe Thema wieder woanders auftauchen kann.
Dass man das in einer anderen Tonhöhe, in einer anderen Lage, das gleiche Motiv, also diese kleine Melodie, die er variiert spielen kann.
Genau, also dieses ganze Gedudel hier führt einfach nur dazu, dass es dann unten wieder auftaucht. Also es taucht wieder auf einem Ton auf, der noch nicht gewesen ist. Also geht ganz verschiedene Lagen durch. Jetzt macht er hier eine Umkehrung sozusagen. Vorher hieß es immer nur einen Ton. Jetzt haben wir hier größere Abstände. Sozusagen dramatischer. Das war dann und jetzt kommt was Neues. Jetzt wird dieses Ich-Will-Thema einfach auf den gleichen Ton genommen. Hier kommt es einmal und dann später. Musik was vorher noch nicht war, dass nämlich innerhalb dieser Sechzehntel im Grunde genommen auch so eine Art von Dialog entsteht. Dass dann hier erstmal hier oben. Spannendes. Bisher war diese erste Stimme, die sagt, ich will, war oben und die sagte, ich will aber nicht, unten. Das war am Anfang, war es. Und jetzt dreht sie es um. Der ich will ist unten. Also das hat dadurch auch dieses ich will eine noch höhere Dringlichkeit und es geht ganz bis runter aufs C. Tiefer geht es nicht. Kann sagen, dass sozusagen der Streiter seinen Tiefpunkt fast schon erreicht hat. Und man muss dazu wissen, dass auch im Barock die unteren Saiten eigentlich eher wie Schlagzeug gespielt wurden. Das war also nicht schöne Musik, sondern es war eher so dieses. Reduziert Bach das Material, dieses ich will, reduziert er eigentlich auf ein Doch. Doch, doch. Das ist sozusagen diese eine Stimme, die doch schreit. Und der andere macht was ganz Perfides, er bleibt einfach bei seiner Meinung, ändert gar nichts. Man könnte sagen, dass der eine sagt doch und der andere sagt, du kannst das knicken, du kannst das knicken, du kannst das knicken. Das klingt dann musikalisch gesehen so. Ja. Stimme versucht hat, sich anzunähern und die untere Stimme schlitzig mitgeht, dass dann dieses. Von unten ist es. Aber Bach macht nicht so schnell Schluss. Er ist noch nicht durch. Der Streit ist noch nicht vorbei. Ganz zum Schluss wird es nochmal ganz wild. Sie hauen sich nochmal die Köpfe aneinander und dann kommt ein Akkord, der sauschwer zu spielen ist. Den kann man kaum sauber spielen, so als wenn Bach das wollte, dass man das gar nicht sauber spielen kann. Also da muss man den Finger ganz weit hochstrecken, um dahin zu kommen. Und dann gibt es gewissermaßen so einen Abgesang. So nach dem Motto, so nur bei Schluss. Es ist klar, es ist irgendwie lange nicht vorbei, aber es ist Abend, man will sich vertragen. Und jetzt habe ich am Ende was gespielt, was Bach gar nicht komponiert hat. Ich bin nämlich in der Stimmung geblieben. Also ich bin im Moll geblieben. Das ist ja so die wehleidige Tonart. Aber das hat Bach nicht gemacht, sondern er hat was gemacht, was er ganz oft macht. In einem Stück, was eigentlich Moll ist, endet er in Dur, also positiv. Irgendwie nach all dem Gehacke, der Abend kommt, die Sonne geht unter und jetzt mal bitte Harmonie ab ins Bett in Dur. Klingt dann so.
Sehr schön. Das heißt, wir haben am Ende nochmal so ein Akkord mit allen vier Seiten. Ne?
Ja.
Das ist ja beim Cello wirklich ausgereizt, was geht. Auch wieder von ganz unten angefangen. Ne?
Genau.
Und wenn ich das vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen darf, was du jetzt so schön hier erzählt hast, deine Interpretation davon. Wir haben also erst diesen einsamen, niedergeschlagenen, vielleicht sogar verzweifelten Anfang. Und dann kommt die zweite Person dazu, dieses Dialogische. Und dann wird es dramatisch, dann wird es intensiv.
Genau.
Weil es dann in den Konflikt geht. Und
genau.
Im Prinzip, wir haben diese ganz minimalistischen Motive, die immer ein bisschen durch die Gegend geschoben werden.
Ja.
Dazwischen wird fröhlich die Treppe rauf und runter gerannt,
irgendwo
anders hinzukommen. Und gerade dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist aber das Argument doch wirklich mal totgedroschen, dann wird es ein klein bisschen verändert.
Genau.
Dann ist es mal irgendwie ein Ton mehr Abstand oder weniger oder dann werden mal die Seiten getauscht.
Ganz genau. Das ist ja auch im Konflikt genauso. Das kann man beobachten, dass tatsächlich manchmal der eine ja, der andere nein sagt und dann Konflikt heißt auch manchmal, dass man einfach die Seiten wechselt. Der andere sagt plötzlich ja und dann sagt der andere, ja, jetzt aber gerade nicht.
Einfach also, aus Prinzip.
Also wenn du jetzt auf einmal ja sagst, dann sage ich nein. Und das ist hier tatsächlich ganz genau so. Und was man auch merkt, bin ich ja jemand, der mit Konflikten arbeitet, ich bin ja auch überzeugt, dass dadurch, dass es auch die Würze des Lebens ist.
Also,
ich kann mir eine tiefe Beziehung ohne Konflikt gar nicht vorstellen und es macht es eben interessant, das Leben. Und man merkt, dass letzten Endes diese ganzen Konflikte nur so Stellvertreter für Lebendigkeit sind, für Unterschiede, die auch schön sind. Und ja, dass man glaubt, wenn man den Konflikt auf der einen Ebene, auf der einen Tonhöhe gelöst hat, dann torkelt man ein bisschen durch den Alltag und zack, hat man ihn auf der anderen, beim anderen Thema schon wieder so.
Ja. Und dann hat man zwischendurch schon, glaubt man schon fast, es ist zu Ende. Dann geht es doch nochmal los.
Genau.
Und ganz zum Schluss haben wir dann also beinahe unerwartet doch noch die Erlösung.
Genau.
Würde man sagen, so nach Musiktheorie normalerweise vielleicht gar nicht unbedingt, was man an der Stelle erwarten würde. Oder die reine Lehre wäre zu sagen, hier jetzt bitte den Dur-Akkord. Eigentlich hätte man eher Moll gemacht.
Also bei Bach ist er tatsächlich auch bei seinen Kantaten. Kantaten sind ja diese Werke, die für die Kirche geschrieben sind. Und da geht es ganz oft bei Bach um Hölle, Tod und Teufel. Also der 30-jährige Krieg ist noch gar nicht so lange vorbei und es ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Menschenbild, Mensch als Sünder. Und auch da ist es so, dass auch bei diesen dramatischen Kantaten, wo es oft um Negativität geht, am Ende immer der Dur-Akkord steht. Und das finde ich eigentlich was ganz Tolles. Ich mag das. Also das ist insofern bei Bach tatsächlich muss man immer darauf gefasst sein, dass am Ende Dur steht. Immer. Man sagt ja auch von Bach, also es gibt verschiedene Biografen, die einen sagen, dass er ein Gnatzkopf war und sich unendlich viel gestritten hat. Das liegt wohl daran, dass ganz wenig Schriftliches überliefert ist und das, was überliefert ist, sind tatsächlich im Wesentlichen irgendwelche Fäden mit irgendwelchen Stadtoberen, die nicht das wollten, was er wollte und umgekehrt. Aber er hat tatsächlich viele Menschen in seinem Haus aufgenommen, er hatte sehr, sehr viele Kinder und wenn man sich schaut, wie er gelebt hat, dann muss man eigentlich denken, dass er tatsächlich ein Menschenfreund war und ich finde, das hört man auch in der Musik. Also, und daran, dass er eigentlich fast immer auf Dur aufhörte.
Also vielleicht es können mal die Fetzen fliegen, aber am Ende ist dann doch wieder die Harmonie angesagt.
Genau. Was auch noch faszinierend ist, dass wir jetzt noch ein ganz neues Kapitel, tatsächlich sind die gesamten Suiten, haben einen roten Faden. Also das, was jetzt sozusagen hier nur der erste Satz dieser Suite war, das könnte man durch sämtliche Sätze durchdeklinieren. Also wirklich ein Meister mit ganz wenig, ganz, ganz viel zu machen. Sehr, sehr erstaunlich, finde ich.
Also das sozusagen sogar noch zwischen den verschiedenen Suiten Motive weitergegeben werden? Oder?
Nicht zwischen den Suiten, sondern zwischen den Sätzen einer Suite. Ne? Also wir haben ja hier danach folgend hier die Allemande. Ne? Also wenn man da die nächste, nur den ersten, ne, da hat man ja... taucht halt wieder auf, wieder abgewandelt. Also man könnte jetzt sozusagen hier stundenlang darüber reden, wie oder auch hier in der Courant geht es sofort auch wieder so los. Also es ist total faszinierend, wie ein winzigstes Motiv durch viele Stücke durchträgt. Also wirklich genial.
Ja, spannend. Und das hat ja nicht nur was Dramatisches, sondern gerade wenn man es so interpretiert, auch was Erzählerisches. Ist es vielleicht gerade das, dass es einerseits erzählerisch ist, andererseits aber offen bleibt? Es ist ja nicht so definiert, was man sich da vorstellt wie bei einer Geschichte, was es spannend macht. Wie findest du es bei der Musik? Was macht das für dich aus?
Also ich finde das schon. Ich hatte auch mal Zeiten, wo ich so ein bisschen Liebeskummer hatte, wo ich im Ausland war, in Nordirland war ich ein bisschen einsam und da gab es so ein Mädchen, was mich da interessiert hat, aber dummerweise war sie dann schwupps von jemand anders dann besetzt. Und da habe ich dann auch so ein paar Stücke gespielt, die ich auch mit diesem Herzeleid verbunden habe. Das weiß nicht dieses Stück, aber ich finde schon, dass man sich bei der Musik ganz viel vorstellen kann. Und dass diese Offenheit hat ganz bestimmt viel damit zu tun, dass das auch für viele Menschen interessant ist. Also das darf man auch sich da seine ganz eigenen Vorstellungen dazu machen. Ja,
ja, schön. Und aber ansonsten ist es ja doch... Ja, eine Struktur mit ansteigender Spannung, die vielleicht gar nicht so weit weg ist von einer Erzählung oder von einer Konfliktklärung, von einer Mediation.
Genau. Und was außerdem faszinierend ist, das ist ja diese menschliche Seite. Ansonsten hat Bach und seine Komposition wahnsinnig viel mit Mathematik zu tun. Also man kann jetzt dieses Stück hier unter die Lupe legen und merkt dann, dass das in Viererrhythmen aufgeteilt ist zum Beispiel. Die kann man dann durchgehen. Das ist also wirklich faszinierend, wie tief Bach ist, bis dahin, dass auch manchmal die Noten Bilder ergeben, zum Beispiel, dass vier Noten ein Kreuz bilden und das auch genau in dem Punkt gerade etwas mit dem Kreuz zu tun hat, also jetzt im christlichen Sinne. Also es ist wirklich unfassbar. Also Bach ist wirklich ein Genie, der unglaublich viele verschiedene Dinge unter den Hut gebracht hat und am Ende klingt es auch gut. Das ist wirklich unglaublich.
Und wenn ich dich ganz allgemein fragen würde, warum sollte man dieses Stück mal gehört haben? Würdest du überhaupt sagen, das sollte jeder mal gehört haben?
Also ich würde schon sagen, dass die Cello-Suiten zu den großen Stücken der klassischen Musik gehört. Also zumal, also wenn man Cello-Musik sich dafür interessiert, dann geht eigentlich an der Bach-Suite nichts vorbei. Das ist einfach so wie die fünfte von Beethoven unter den Sinfonien, kann man sagen. Also es ist wirklich, ja, aber es ist natürlich schon auch, man muss sich schon darauf einlassen, es gibt wirklich Konzerte, wo du 2,5-3 Stunden lang nichts als ein Cello hörst, der die Bach-Suiten spielt. Und das braucht schon, ja, also das, man muss sich da ein bisschen drauf einlassen. Es ist eben auch anspruchsvoll auf eine Art so.
Muss man was für tun, um belohnt zu werden? Ist vielleicht nicht das. Du meintest am Anfang auch, es ist nicht unbedingt das gefälligste Stück, so von Anfang an, nicht das, was man vielleicht direkt nebenbei beim Putzen hört und gute Laune hat.
Nee, wahrscheinlich eher nicht. Und wahrscheinlich noch schlimmer, wenn man dann auf, was heißt schlimmer, aber noch anspruchsvoller, wenn man im Konzertsaal auf dem Stuhl sitzt und 2,5 Stunden lang nicht weg kann. Dann wird es dann auch noch schwieriger. Aber es ist eben, wenn man es aufmerksam hört und sich zum Beispiel diese Stimmen, wie jetzt hier in diesem Stück, vorstellt, ich finde dann jetzt richtig, richtig spannend. So, ne?
Ja, naja, intensiv, aber nicht unbedingt immer gefällig, ja. Ja. Etwas, was sich auch ein bisschen durch den Podcast zieht.
Ach so.
Ja. In der letzten Folge zwar haben wir über was ganz anderes geredet, aber es kam auch Bach vor und es war auch, ja, dieses intensiv, aber nicht unbedingt leichte Kost stimmte da auch bei dem Film, den wir zuletzt besprochen haben. Ja. Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, Dinge in etwas griffige, leichte Formeln zu packen, ich frage ja immer gerne, drei Worte, hast du eine Idee? Was verbindest du mit diesem Stück, wenn du es in drei Worte fassen solltest?
Ja, also Tiefe fällt mir da ein, Tiefe, Verflechtung, Dramatik.
Schön. Sehr gut. Haben wir irgendwas noch ganz Wichtiges aus deiner Sicht bei diesem Stück, was du gerne sagen würdest, noch nicht gestreift? Oder sind wir so weit?
Ich würd tatsächlich einfach nur anregen, auf YouTube kann man ganz, ganz verschiedene Versionen hören, tatsächlich. Ne? Also, dass auch jeder Cellist da was Eigenes draus macht. Und das, ich finde, das kann sehr faszinierend sein. Einfach mal sich die fünfte Suite mal, die ersten Satz mal von verschiedenen Leuten anzuhören, da merkt man, wie lebendig das auch ist, ne? Wie verschieden das klingen kann. Also wer das einfach mal so ein bisschen nachspüren will, das wäre eine gute Idee, auf YouTube einfach mal verschiedene Versionen sich anzuhören.
Mhm. Also nicht nur die Interpretationsmöglichkeiten für jeden einzelnen Hörer, je nach Lebenssituation, was man in diese kleine Geschichte reininterpretiert, sondern natürlich gibt der Künstler, der Musiker, der es spielt, immer auch schon einen Fingerzeig, wie er das jetzt gerade auslegt. Und wenn es für dich vielleicht am Anfang Einsamkeit und dann kommt ein zweiter dazu und Konflikt ist, ist es vielleicht beim anderen ein bisschen in der andere Richtung gelenkt.
Ja.
Das ist doch ein schöner Abschluss, eine schöne Anregung. Und vielleicht, das würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen da draußen dazu motiviert hat, sich dem doch mal zuzuwenden und dem eine Chance zu geben, auch wenn man vielleicht nicht ganz so viel sonst in diesem Musikgebiet unterwegs ist, muss ich ja für mich auch sagen. Ich kenne es natürlich viel über dich, dass es wahrscheinlich nicht so viele Stücke gibt, die ich öfter durch Wände gehört habe, wie Cello-Stücke von Bach, wenn du die irgendwie geübt hast, als ich hier noch zu Hause gewohnt habe. Aber war auf jeden Fall ein sehr guter Anlass, sich dem mal ein bisschen genauer zu widmen. Und ich finde, gerade bei so komplizierten Stücken hilft das auf jeden Fall, wenn man von jemandem, der das wirklich lebt, dieses Stück, und für den es was Besonderes ist, diese Auslegung hört, was es für ihn so ausmacht. Das fand ich spannend zu hören. Also auf jeden Fall vielen Dank dafür und für die schöne Spontaninterpretation. Also muss man ja auch mal hervorheben, du bist, wie gesagt, nicht professioneller Cellist, auch wenn du viel Cello spielst, und hast dir jetzt ad hoc zwischendurch, während wir geredet haben, das eingespielt. Also hatte es am Anfang vorgeschlagen, wir könnten es ja auch am Anfang aufnehmen und dann einspielen, aber nee, das musste schon direkt sein, und wir haben auch nicht gefaked. Das ist tatsächlich alles hier im ersten Take im Kasten.
Und es ist auch nicht so glatt, wie es wäre, wenn ich mich da richtig konzentriert davor setze, aber vielleicht ist es auch lebendig, wer weiß.
Das glaube ich auch, und wir haben ja gerade darüber geredet, dass ja vielleicht bei so einem Stück gerade die Interpretation von einem bestimmten Menschen und was der Mensch damit verbindet, vielleicht sogar wichtiger ist, als jetzt zu sagen, da muss jetzt jede Note ganz genau getroffen sein und bitte keine kleinen Glitches und Ausrutscher.
Ja,
also vielen Dank. Fand ich ein sehr schönes, anregendes Gespräch.
Ja, danke für deine Fragen und die Gelegenheit, das mal auszuformulieren, was ich dabei eigentlich so empfinde. Also so genau ausformuliert, wie ich das jetzt gemacht habe, habe ich das sonst eigentlich gar nicht. Es ist eher so, dass ich vorbereitend zu diesem Podcast mir genauer darüber Gedanken gemacht habe. Und das sind die Gedanken, die mir dabei gekommen sind.
Schön, sehr spannend. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es hier bald weitergeht mit einem ganz anderen Werk, in einem ganz anderen Medium. Wenn es das wird, was ich gerade denke, wird es wahrscheinlich das nächste Mal wieder in Richtung Papier und Buchseiten gehen. Also, bis bald. Tschüss.
Wenn ihr Rückmeldung habt zum Podcast oder auch wenn ihr Lust habt, selber mal etwas vorzustellen in einer Folge, dann kontaktiert mich gerne über Twitter, das Handle ist @empfehlenswerk, oder schreibt mir eine Mail an empfehlenswerk@gmail.com. Das Musikstück, das ich für In- und Outro verwendet habe, heißt Crescens und stammt vom britischen Musiker Ketzer.